Ich möchte gern beten. Vater, danke für diese Zeit am Sonntagmorgen hier als Gemeinde miteinander. Danke, dass wir jetzt auch in diesen Liedern vor dir sein durften und danke dir für all das Gute, an das wir uns erinnern dürfen über dich, über den, der du bist, wie du zu uns bist, wer wir in dir sind. Und das haben wir so nötig, uns das immer wieder vor Augen singen und malen und stellen zu lassen und möchten dich bitten, dass du das auch tust jetzt in der Predigt. Wir möchten dich bitten, dass du diese Zeit gebrauchst für uns und wir vertrauen auf dein Wirken in uns. Amen. Wir werden eine kleine Predigtreihe haben in 4 Sonntagen, wo es um dich und deinen Glauben und Gemeinde geht. Viele sehr praktische Themen und heute werde ich so eine Grundlage für diese Predigtserie legen. Man kann Gemeinde auf 2 unterschiedliche Arten und Weisen verstehen. Die eine Art ist zu denken, Gemeinde ist eine Service-Einrichtung für deine spirituellen, deine sozialen, deine geistlichen Bedürfnisse, wo man hingeht mit der Erwartung, gut bedient zu werden. Das andere ist, Gemeinde zu verstehen als so einen Fitnessraum, als eine Werkstatt, wo ich hingehe, um aktiv zu sein, um selber Verantwortung zu übernehmen für meinen Glauben zu entdecken und zu vertiefen, da Schritte zu gehen. 2 sehr unterschiedliche Arten und Weisen, Gemeinde zu verstehen, aber beides gibt es. Die eine Art und Weise führt mehr zu so einer Haltung des Konsumierens, des Kritisierens, des Kommentierens, so von der sicheren Tribüne herunter. Und das andere fördert mehr eine Haltung des Agierens, des Aktivwerdens, des Mitmachens, des Mittendrinseins. Ich möchte das nochmal durch 2 verschiedene Bilder verdeutlichen. Das eine ist für die Fußballbegeisterten, aber ich habe auch eins für die Nicht-Fußballbegeisterten. Die WM geht bald los und beim Fußball geht man ins Stadion und dort gibt es ein Spielfeld und eine Tribüne. Und man kann entweder auf der Tribüne sitzen und das Spiel kommentieren in der Erwartung, dass man gut unterhalten wird. Oder man ist auf dem Spielfeld dabei, das ist natürlich jetzt bei der WM nicht ganz so einfach für mich, bei der WM aufs Spielfeld, aber ihr versteht, es gibt entweder das Spielfeld, wo man aktiv ist, wo man selber bei den Mannschaften dabei ist, wo man mit sich einbringt und versucht, ein gutes Ergebnis zu erzielen. Und auf der anderen Seite gibt es die Tribüne, wo man sitzt und schaut, was sie da unten einem so zu bieten haben. Auch ein Bild, das man gut auf Gemeinde übertragen kann. Ein anderes Bild habe ich beim Berlin-Projekt gehört, das ist eine FEG in Berlin. Berlin spielt hier in dieser Gemeinde ja zunehmend eine Rolle, irgendwie durch den Jugendreferenten und was weiß ich. Berlin ist toll. Und im Berlin-Projekt haben sie ein Bild gebraucht für Gemeinde, entweder als Restaurant oder als Kochstudio. Auch ein schönes Bild, was Gemeinde sehr schön trifft. Also entweder Restaurant, wo ich in der Erwartung hingehe, jetzt gut bedient zu werden. Und wenn das ein gutes Restaurant ist, so ein Sterne-Restaurant, dann möchte ich nicht nur so ein bisschen was Leckeres haben, sondern möchte ich so einen Wow-Effekt haben. Ja, also dann muss der Koch sich richtig ins Zeug legen, die Servicekräfte, muss alles passen, ich muss mich top bedient fühlen. Und wenn es nicht so ist, dann frage ich mich, warum haben die denn jetzt das Gewürz hier so und so verwendet oder warum haben sie das jetzt so zusammengestellt? Das schmeckt mir ja heute irgendwie gar nicht so, wie es mir sonst geschmeckt hat. Und wenn es mir aber gut geschmeckt hat, dann bin ich auch gerne bereit, so ein Trinkgeld zu geben, so ein Premium obendrauf. Oder das Kochstudio, wo ich hingehe, um selber zu kochen. Wo ich selber was lernen möchte, was ich mitnehmen kann, was ich selber einsetzen kann im Laufe der Woche, wo ich für andere Leute auch mal kochen kann. Da ist vielleicht auch ein Team, da ist ein Koch und vielleicht ein paar Leute, die haben was vorbereitet. Die haben schon mal so ein bisschen was geschnippelt oder die haben ein paar Zutaten besorgt. Aber letztlich bin ich da, um das mit denen gemeinsam zu gestalten. Gemeinde als Restaurant oder als Kochstudio. Ich denke, beides hat von Zeit zu Zeit so seine Berechtigung. Kann man jetzt auch nicht sagen, dass es so ganz schwarz-weiß ist, dass man jetzt sagt, es ist nur das eine und nur das andere. Also Gemeinde ist auch ein Ort, wo ich mal hinkommen darf, um aufzutanken. Es gibt Zeiten, da fehlt mir auch die Kraft irgendwie, mich einzubringen, mich einzusetzen, die Kraft für ein eigenes Anliegen. Oder man möchte die Gemeinde erstmal so kennenlernen, wie ticken die denn überhaupt in dem Laden da? Wie gestalten die das hier miteinander und was ist es mit diesem Glauben? Wie leben die das? Also solche Phasen gibt es, wo man erstmal zuschaut, und es kennenlernt. Aber letztlich ist für uns so das Ziel, dass wir gemeinsam einen Schritt weitergehen. Dass jeder, der hier hinkommt, auch Verantwortung übernimmt für seinen eigenen Glauben, für das, was wir hier miteinander verantworten. Also dieser Fokus von uns ist schon eher der vom Spielfeld und vom Kochstudio, wenn wir an Gemeinde denken. Auch wenn die anderen Phasen auch da sind in unserem Leben und ihre Berechtigung haben. Ein Text, wo es sehr zentral um dieses Einsetzen und dieses Hingeben geht, möchte ich mich mit euch gerne anschauen. In eben den nächsten Wochen in Römer 12 steht dieser Text. Und ich möchte einmal die ersten zwei Verse mit euch heute anschauen. Angesichts der Barmherzigkeit Gottes ermahne ich euch, dass ihr Gott eure Körper als ein lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt, das Gott gefällt. Das ist euer angemessener Gottesdienst. Gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Denkens. Dann werdet ihr beurteilen können, was Gottes Wille ist. Ob etwas gut ist, Gott gefällt und vollkommen ist. Das ist Paulus, das muss man erstmal sacken lassen, wenn man das so liest. Diese ganzen Verse und Schachtel und Kommas und dieses und jenes. Und wir werden heute nur den ersten Vers anschauen, nächste Woche nur den zweiten Vers und danach in zwei Predigten noch die Verse, die dann folgen werden. Aber das ist so ein ganz klassischer Text, der dir, wenn du in so einem Kontext aufgewachsen bist, wo es um persönlichen Einsatz geht in der Gemeinde, wo so das persönliche Commitment gefragt ist, dem du sicherlich schon begegnet bist. Weil das ja so ein klassischer Aufruf ist, dich hinzugeben, dich einzubringen, dich einzusetzen, für Gott dein Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Und was jetzt hier ganz wesentlich ist bei diesem Text und bei unserem Engagement in der Gemeinde und in unserem Leben, Gottes Leben zur Verfügung zu stellen, ist die Motivation und das Fundament, auf dem wir das tun. Was steht am Anfang, wenn es darum geht, uns einzusetzen, uns hinzugeben? Man kann diesen Vers schnell falsch verstehen und dann kommt so eine druckhafte, falsche Vorstellung von Glauben und Gottes Beziehung rein. Nämlich, wenn ich den so lese: Ich ermahne euch, dass ihr Gott eure Körper als ein lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt, das Gott gefällt, das ist euer angemessener Gottesdienst. Das Problem fängt immer dann an, wenn ich unser persönliches Engagement, unsere Hingabe an die erste Stelle und vorne wegstelle. Und das passiert ganz schnell, dass wir das überlesen, was hier eigentlich am Anfang steht. Oder dass Leute das bewusst machen, um uns hier einzuspannen, um uns ranzukriegen, um uns hier reinzukriegen in den Laden, damit der Laden läuft. Ich ermahne euch, euch hinzugeben. Dann steht unsere Hingabe am Anfang. Und dann kommt ein Druck rein in unsere Gottesbeziehungen, der uns nicht gut tut. Weil dann steht hier, wenn du dich hingibst, wenn du dich einsetzt, und das auch noch in einem lebendigen und heiligen Opfer, das Gott gefällt. Also das, was du dann eingibst, das muss Gott gefallen. Und dann ist es angemessen. Und dann haben wir auf einmal so ein ganz leistungsorientiertes Denken in unserem Herzen, in der Gemeinde drin, wo du durch das, was du hier reingibst, so wie du dich hingibst, noch Gott überzeugen musst, damit es angemessen ist und du auch dann dich beruhigt zurücklehnen kannst und sagen kannst, ich habe genug getan. Also hier steht diese Ermahnung dann. Dann gibt's Kriterien, an denen das gemessen wird, was du eingibst und was du tust und was du für Gott machst. Und am Ende gibt's den Daumen hoch oder den Daumen runter oder so mittelprächtig, wird dann bewertet. Musst liefern, musst Gott überzeugen. Und das Problem ist, warum das so gravierend ist, wenn wir dieses Verständnis in unseren Glauben reinbekommen, dass Glaube ja etwas ganz Tiefes ist. Da geht's darum, wie du dich verstehst, wie du vor Gott dastehst, dein Selbstwert, dein Wert vor Gott. Da geht's um Vertrauen und Abhängigkeit, um ganz tiefe Dinge, die dein Glaube in deinem Leben prägt. Und wenn da dieses druckhafte, leistungsorientierte Denken drin ist, dann macht dich das kaputt. Dann wirst du dir immer wieder die Frage stellen, habe ich genug getan? Habe ich mich genug hingegeben? Ist das, was ich da für Gott mache in der Gemeinde oder in meinem Leben, ist es genug? Habe ich mich genügend zur Verfügung gestellt? Gefällt das Gott? Ist es angemessen? dann kommt so eine Unsicherheit rein, wenn unsere Hingabe und das, was wir einbringen, an erster Stelle steht. Und das Ding ist, Paulus hat es nicht so gesagt. Paulus hat es nicht so gesagt und Jesus hat es nicht so gesagt. Und das ganze Neue Testament, da finden wir diese Vorstellung nicht. Auch wenn viele von uns, ich merke das auch immer wieder, wie dieses Denken in mir hochkrabbelt und ich mich hinterfrage und frage mich, ob es genug ist, ob ich gut genug bin. Was nicht das, was die Bibel uns für einen Gott zeigt. Dieser Text fängt so an. Angesichts der Barmherzigkeit Gottes ermahne ich euch. Angesichts der Barmherzigkeit. Das ist das Fundament. Das ist die Motivation, aus der wir Kraft schöpfen dann auch, dieser Ermahnung zu folgen. Aber das steht vorne weg. Es geht immer darum, dass ich mich im Licht der Barmherzigkeit bewege. Hier steht in anderen Übersetzungen, aufgrund der Barmherzigkeit oder Kraft der Barmherzigkeit ermahne ich dich. Also nicht dein Einsatz vorneweg, sondern Gottes Barmherzigkeit. Das ist das Fundament, auf dem alles andere passiert. Und Barmherzigkeit wird im Neuen Testament ganz oft in einem Atemzug mit Worten wie Gnade, wie Erbarmen, wie Güte gebraucht. Und es klingt doch alles schon so ganz anders als ein kleinlicher Gott, der irgendwie bewertet, wie wir uns hingeben, was wir tun und wie wir das gestalten. Es ist Barmherzigkeit. Es ist die Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit ist die gute und verändernde Botschaft, dass Gott dich liebt und annimmt, obwohl du es oft nicht verdienst. Obwohl du die Kriterien oft nicht verdienst oder nicht erfüllst. Das ist Barmherzigkeit. Dass Gott dich liebt und annimmt, unabhängig davon, was du tust, wie du dich hingibst. Gott liebt dich vorneweg, angesichts der Barmherzigkeit, im Licht der Barmherzigkeit Gottes, sind wir zutiefst angenommen. Und das finden wir an ganz vielen verschiedenen Stellen in der Bibel. Da wird uns das ins Herz geschrieben, ins Herz gesagt. Titus 3, Vers 5. Er rettete uns nicht wegen unserer guten Taten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. Nicht wegen unserer guten Taten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. In Klagelieder 3, Vers 22, 23. Die Gnade des Herrn nimmt kein Ende. Sein Erbarmen hört nie auf. Jeden Morgen ist es neu. Groß ist seine Treue. Also diese Barmherzigkeit ist jeden Morgen für dich neu. Egal, was in der Nacht gewesen ist. Egal, was in der Woche davor gewesen ist. Egal, was kommen wird. Jeden Morgen ist seine Barmherzigkeit neu für dich. Egal, was du getan hast. So radikal ist das. So radikal ist die Barmherzigkeit Gottes. Und am sichtbarsten wird's am Kreuz, wo Jesus Christus für uns stirbt und wo er zwei Worte sagt, die einfach unglaublich sind eigentlich. In Lukas 23, 34 steht, Jesus sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Da sind Leute, die wenden sich gegen Jesus, die foltern ihn, die verspotten ihn. Und Jesus sagt, vergib ihnen. Selbst diesen Menschen, die sich aktiv gegen Jesus wenden, die wissen ja, was sie tun. Sie foltern einen Menschen. Sie verspotten einen Menschen. Und auch wir wissen ja oft, was wir tun. Und Jesus sagt, vergib ihnen. Spricht Vergebung aus über ihrem Leben. Und das andere Wort ist dieses, nachdem er ein wenig von dem Essig genommen hatte, also nochmal, wo sie ihn gefoltert haben, dort am Kreuz, sagt Jesus, es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Und dieses Es ist vollbracht heißt ja nicht nur, dass er jetzt seinen Leidensweg zu Ende gebracht hat für den Moment, sondern es ist vollbracht ein für alle Mal für jeden Menschen, der auf diesem Planeten lebt und leben wird und gelebt hat. Es ist vollbracht. Nichts, was du tust oder nicht tust, verbessert oder verschlechtert deinen Stand vor Gott. Es ist vollbracht. Nichts, was du tust, erschüttert Gottes Barmherzigkeit für dich. Nichts, was du tust, lässt Gott auf einmal besser über dich denken oder schlechter. Nein, es ist vollbracht. Und das ist ja manchmal kaum zu glauben und kaum anzunehmen. Und das Problem, was ich manchmal sehe, ist, dass wir zwar sagen, hey, wenn du zu Jesus kommst, da kannst du nichts dafür tun und das ist alles umsonst und gratis. Und was Jesus da getan hat, das kannst du dir nicht verdienen, aber dann danach. Dann haben wir schon so ein paar Kriterien, wo sich das zeigen muss, dass du es verdienst, dass du würdig bist, dass du das verdient hast, was Gott da für dich getan hat. Und dann ist alles kaputt. Dann ist es nämlich nicht mehr umsonst und gratis, sondern kriegst du nachher den Druck, es beweisen zu müssen, dass du jemand bist, für den Gott sich, also das ist jetzt schon angemessen, dass Gott es für mich getan hat, weil ich zeig's ihm ja jetzt. Jetzt hat er jemand ganz Besonderen mit mir gewonnen. Nein, es ist vollbracht. Ein für allemal. Ist die Reihenfolge in diesem Vers, und die ist so wichtig, dass vorneweg die unerschütterliche Barmherzigkeit Gottes steht. Dass das das Fundament ist, auf dem wir über das nachdenken, was jeder Einzelne dann in seinem Leben Gott zur Verfügung stellt. Angesichts der unerschütterlichen Barmherzigkeit, dass du nichts, angesichts dieser Barmherzigkeit, dass du durch nichts, was du tust oder nicht tust, deine Annahme oder Liebe von Gott verbessern oder verschlechtern kannst. Angesichts dessen, dass du völlig gut dastehst vor Gott. Angesichts dessen, dass es keine Konsequenz gibt, wenn nicht, ermahne ich euch, eure Körper Gott zur Verfügung zu stellen als Opfer. Das steht vorneweg. Und vielleicht fragst du dich jetzt, warum sollen wir uns dann überhaupt noch mit dem zweiten Teil beschäftigen? Also wenn da eh keine Konsequenz ist, wenn nicht, warum sollen wir uns dann mit dieser Hingabe und diesem Opfer und diesem ganzen Schmu beschäftigen? Und dann möchte ich zurückfragen, kennen wir keine andere Motivation als Druck? Hast du jemals in deinen zwischenmenschlichen Beziehungen irgendwas langfristig auf eine gute Art und Weise durch Druck erreicht? Wenn du an deine Freundschaft denkst, deine Freundschaft, wenn du dir irgendetwas von deinem Freund wünschst, was er tut für dich oder was er verändern soll, hast du das jemals durch Druck erreicht? Oder wenn du irgendwie für Mitarbeiter zuständig bist, Teamleiter oder in irgendeinem Team und du wünschst dir da irgendeine Veränderung, hast du das jemals durch Druck erreicht? Hast du jemals wirklich auf eine gute Art und Weise die Performance und das, was geleistet wird, nach vorne gebracht, indem du mehr Druck ausübst, die Latte höher legst? Es passiert doch da, wo Menschen merken, sie sind erstmal wertgeschätzt. Es ist gut, dass sie da sind. Es wird gesehen, was sie beitragen. Oder in deiner Partnerschaft. Hast du, wenn du dir irgendwas von deinem Partner wünschst, was anders werden sollte oder was er für dich tut, hast du das jemals durch Druck erreicht? Ich will aber, dass du das jetzt für mich tust. Und wenn nicht, dann kann ich dich nicht mehr lieben. Das sagen wir vielleicht nicht so ausdrücklich, aber vielleicht subtil, manchmal ein bisschen auf eine andere Art und Weise. Weil die Beziehung stirbt. Wenn wir uns mit Druck zu Veränderungen zwingen möchten. Und wenn Liebe und Wertschätzung da ist in der Beziehung, dann werden da auf einmal ganz coole Sachen möglich. Ist jetzt auch kein Mittel zum Zweck. Aber das ist der Nährboden und das ist doch der Bereich, wenn man merkt, da ist jemand interessiert, da bin ich wertgeschätzt, da bin ich erstmal bedingungslos angenommen. Nicht nur erstmal, sondern man ist bedingungslos angenommen. Dann kann man auch über Veränderungen reden miteinander. Aber nicht unter dieser Perspektive, wenn du das und das nicht wirst und nicht bist, dann kann ich nicht. Oder erst wenn du das und das und das getan hast, dann werde ich dir wieder meine ganze Liebe zur Verfügung stellen oder werde ich dich wieder lieben können. Über Druck erreichen wir das nicht. Diese Ermahnung, die hier in diesem Text steht, die funktioniert nicht trotz Barmherzigkeit. Also wie kann etwas funktionieren, wenn man keinen Druck ausübt, sondern diese Ermahnung funktioniert gerade wegen Barmherzigkeit. Das ist das Fundament, Aus dieser Barmherzigkeit fließt alles, was wir dann bereit sind einzubringen. Daraus fließt alles, was wir Gott zur Verfügung stellen. Auf diesem Fundament, dass es nichts gibt, was meinen Stand verbessert oder verschlechtert. Und diese Reihenfolge wird auch deutlich, ich bleibe da dran, weil ich denke, das ist uns oft so selbstverständlich und wir sagen, ja klar ist das so, aber im Leben kommt immer wieder dieser Druck rein, weil wir auch so viel anderes in unserem Umfeld erleben, wo Leistung so eine große Rolle spielt. Deshalb bleibe ich da noch dran. In Römer, wenn man sich das Ganze anschaut, den ganzen Brief, sind 16 Kapitel, die Paulus schreibt. Und die ersten 11 Kapitel schreibt Paulus komplett darüber, wer Gott ist, was er tut, wer wir in Jesus Christus sind, dass wir geliebte Kinder sind, dass wir beschenkt sind, was Gott für uns getan hat. Darum geht's in den 11 Kapiteln in diesem Römerbrief. Und das ist manchmal ein bisschen schwer verdauliche Kost bei Paulus und so. Und dann merkt man aber auf einmal in Kapitel 11, kurz bevor dieser Schwenk kommt zu den praktischen Dingen, wie Paulus auf einmal in so einen Lobpreis ausbricht. Da schreibt Paulus dann direkt in den Versen vor Kapitel 12, wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum, wie tief ist seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Also da platzt es so aus Paulus raus und man merkt, sein Herz ist berührt von dem, was Gott tut und wer Gott ist und wie Gott uns sieht. Und er jubelt es raus in diesem Lobpreis. Und aus diesem Lobpreis fließt dann das, was in den Kapiteln folgt, wo es dann mehr um die praktischen Dinge in der Gemeinde geht. Aber 11 Kapitel lang geht es um Gott und das, was er tut. Und dann folgt erst das, was wir, wie wir das miteinander und Gemeinde zusammen gestalten können. Vielleicht wart ihr schon mal in einem 3D-Film. Mein erster 3D-Film war Avatar. Das war, glaube ich, auch einer der ersten 3D-Filme. Und ich war ganz gespannt und war dann mit meinem Vater hingegangen und habe diese Brille aufgesetzt und ganz fasziniert. Und dann habe ich während des Films die Brille mal abgenommen. Und das Bild, was man dann sieht ohne diese Brille, ist ziemlich blass. Ist nicht so farbenfroh, ist ziemlich unscharf und es ist sehr, sehr anstrengend, diesem Film überhaupt zu folgen, wenn man in einem 3D-Film keine 3D-Brille anhat. Und auf der anderen Seite, wenn man diese Brille aufsetzt, dann kommt da Kontur rein, da ist da Tiefe, da sind da Farben, das ist ganz lebendig und du bist mittendrin und auf einmal bist du in dieser Welt total eingebunden und mittendrin im Geschehen. Und ich habe gedacht, diese Barmherzigkeit Gottes, das ist, wenn ich die nicht vor Augen habe, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, wenn ich nicht wie so eine Brille der Barmherzigkeit Gottes aufhabe, dann ist mein Glaube irgendwie blass, dann ist vieles unscharf und dann ist es anstrengend, diesen Glauben zu leben und meine Gottesbeziehung zu gestalten. Es ist wie so ein 3D-Film ohne 3D-Brille. Wenn du diese Brille nicht immer vor Augen hast, wenn du dir nicht immer wieder diese Barmherzigkeit Gottes, dieses Fundament, was dir sagt, du bist geliebt, egal was ist, wenn du das nicht immer wieder aufziehst, dann sitzt du wie in einem 3D-Film ohne 3D-Brille. Und mit dieser 3D-Brille macht vieles auf einmal Sinn. Und dann bist du mittendrin und ist lebendig und hat Farbe und Faszination. Du brauchst diese Barmherzigkeit Gottes vor deinen Augen. Ich muss auch denken an so intime Momente mit meinen Kindern, wo ich mit meinen Kindern zusammen bin und wo ich merke, es gibt so Momente im Miteinander, die sind so wesentlich für alles andere. Daraus fließt so viel Kraft und so viel Power. Bei meinem Sohn ist es so, der braucht immer Zeit, wenn man was zusammen baut oder irgendwie zusammen unterwegs sind. Heute Morgen sind wir zusammen mit dem Fahrrad hier in die Gemeinde gefahren und er hat nachher gesagt, es hat so viel Spaß gemacht, mit dem Fahrrad hier zusammen mit dir in die Gemeinde zu fahren. Bei meiner Tochter ist es, die braucht immer mal so eine Umarmung und dann kann man mit ihr kuscheln und ich merke, das ist auch für mich ganz schön und so. Und dann haben wir eine ganz besondere Zeit als Vater-Tochter zusammen. Oder bei meinem Kleinsten jetzt 3 Monate alt bald, wenn der einen so wahrnimmt und man kommt so in sein Blickfeld und die Blicke treffen sich und dann lächeln wir uns an. Dann lächelt er, dann lächel ich zurück. Und das sind so Momente, die ganz, ganz wichtig sind für alles andere, was wir sonst so zusammen erleben, wenn Windeln zu wechseln sind oder wenn die Kinder dann auch mal irgendwie sauer sind und ist ja nicht nur schön Familie, sondern es ist auch manchmal sehr, sehr anstrengend. Aber solche Momente, die geben ganz viel Kraft dafür, auch für alles andere, was man sonst so einzubringen hat im Familiengeschehen. Und wir brauchen diese Momente, diese intimen Momente, wo wir von Gott angelächelt werden. Wo wir mit Gott einfach ganz intim zusammen sind, wo wir uns umarmt fühlen von diesem Gott. Und ich weiß nicht, da reagiert auch jeder von uns unterschiedlich darauf, was das für Momente sind und was du da brauchst in deiner Gottesbeziehung. Also für mich ist es im Lobpreis, dann lächelt nicht nur der Matthias Nitsch mich an, sondern das ist einfach ganz oft, dass ich fühle, wie Gott mich anlächelt. Weil da so viel klar wird in diesen Liedern darüber, wer Gott ist und wer ich in Gott bin und manches so klar gezogen wird nochmal. Oder auch durch die Bibel, denn nicht jedes Wort aus der Bibel lächelt mich an, aber es gibt immer wieder Verse auch, denen ich begegne, wo ich merke, hey, das berührt mein Herz. Da senkt Gott was in mein Herz hinein darüber, wie ich bin, wie er mich sieht, dass ich geliebt bin, dass ich beschenkt bin und dass mir was klar wird über mich und ihn und über die Welt. Gibt so ganz verschiedene Orte, wo Gott dich anlächelt. Auch in Gemeinschaft hier morgens, wenn du an der Tür vielleicht jemandem Freundlichen begegnest, der dir Hallo sagt und dich willkommen heißt, vielleicht ist das auch so ein Moment, wo du merkst, hey, hier lächelt nicht nur derjenige an der Tür mich an, sondern ich fühle mich einfach auch so als Person bei Gott und in dieser Gemeinschaft herzlich willkommen. Wir brauchen das immer vor Augen. Diese Barmherzigkeit und brauchen Momente, in denen wir uns von Gott anlächeln lassen. Und alles andere fließt daraus. Und ich wollte eigentlich noch ein paar Gedanken anhängen, heute auch zu diesem Opfer. Das verschieben wir aber, weil wir jetzt schon 10:40 haben. Und das einfach auch mal so stehen darf. Das darf jetzt einfach mal so stehen, ohne dass schon irgendwelche praktischen Konsequenzen daraus fließen, weil wir oft viel zu schnell bei diesen praktischen Dingen sind in der Gemeinde und miteinander und dann haben wir das andere schon wieder vergessen und bemessen uns und bewerten uns und setzen uns unter Druck. Nein, die Barmherzigkeit Gottes, die darf jetzt einfach im Raum stehen. Und vielleicht kann die Band das auch noch, der Matthias ist ja so ein spontaner Mensch, kannst das auch noch irgendwie so aufgreifen, dass wir jetzt nicht im Tun landen, sondern einfach bei der Barmherzigkeit Gottes bleiben und uns anlächeln lassen von ihm. Und wir gehen mit dem Opfer dann weiter beim nächsten Mal. Komm trotzdem, es wird nicht so schlimm.